Ja, meine Damen und Herren, darf ich herzlich begrüßen zur letzten Sitzung mit dieser Vorlesung zum philosophischen Atheismus. In den letzten Sitzungen dieses Semesters, so eben auch heute, wollte ich mich mit Ihnen auseinandersetzen mit gegenwärtigen Strömungen des philosophischen Atheismus, also Strömungen des 20. und 21. Jahrhunderts. Das letzte Mal hatte ich vor allem versucht, Ihnen einen einflussreichen Strang religionskritischer, philosophischer Debatten vorzustellen, nämlich die Sinnkritik an religiöser Rede oder überhaupt an Theologie als Wissenschaft oder am epistemischen Gehalt religiöser Überzeugung. Also ich hatte Ihnen um einen zeitgenössischen, immer noch sehr aktiven philosophischen Atheisten Kai Nielsen zu zitieren, die Kritik vorgestellt, dass God's Talk obscure talk ist, also Ausdrucksweise, Überzeugung, den Gott verwendet wird, gewissermaßen Indikatoren dunkler, verdunkelnder Rede sind, weil dieser Ausdruck Gott oder andere religiöse Standardbegriffe unklar sind in ihrer Referenz, in ihrem Sinn, ihrer Bedeutung. Ich hatte um eine dieser Grundauffassungen der Sinnkritik oder der sinnkritischen, sozusagen atheistischen Auseinandersetzung mit religiöser Rede und versucht sie rational zu rechtfertigen. Also die Sinnkritik, gerade auch das frühe Wiener Kreis, ist ein bisschen illustriert an den berühmten Cousolet. Gott sei Dank habe ich sehr aufmerksame Hörerinnen und Hörer. Also dieses Cousolet, das ich Ihnen als Beispiel zitiert habe, ist von Christian Morgenstern, richtig? Man soll ja Fehler nicht wiederholen, außerdem sind die Fehler jetzt für alle Zeiten im Netz. Das Netz vergisst nicht, also können Sie sagen, die falsche Referenz, können Sie es letztens nachprüfen. Also es handelt sich um Christian Morgenstern. Also, da kann man sagen, auch wenn Sinnloses produziert wird, so wird es immer noch von jemandem produziert, der dafür haftbar gemacht werden kann, von Personen. Und man kann dann fragen, wenn die Sinnloses produzieren, haben sie es trotzdem selbst hervorgebracht und sind in dieser Weise haftbar für. So würden das vielleicht auch einige sozusagen Atheisten sehen oder Agnostiker, die vor allem ein sinnkritisches Argument gegen die religiöse Rede vorbringen, dass man selbst wenn das Leeres und Sinnloses nur ästhetische Effekte produzierendes Gerede ist, so ist man doch auch für dieses Gerede und seine Effekte verantwortlich. Gut, kurzum, heute in der letzten Sitzung möchte ich mich noch einmal beschäftigen mit der, wie mir scheint, zweiten und gegenüber der Sinnkritik auch in den letzten Jahren einflussreicheren Strömung gegenwärtiger Philosophie, die sich ausdrücklich als eine religionskritische Strömung versteht, nämlich den Naturalismus und eine bestimmte naturalistisch motivierte Kritik an religiöser Rede. Wir hatten darüber schon einmal gesprochen, Sie erinnern sich die Auseinandersetzung mit Dawkins. Da habe ich dieses Phänomen aber vor allen Dingen in methodologischer Hinsicht behandelt. Da hatte ich mich mit Ihnen gefragt, sollten wir Dawkins folgen und aus methodischer Hinsicht den Streit zwischen Religion einerseits und sozusagen einer stark religionskritischen, dezidiert atheistischen Haltung andererseits zuspitzen, oder sollten wir uns hier für eine schiedlich-friedliche Enthaltsamkeit im Sinne eines methodischen Atheismus oder Agnostizismus entscheiden? Was ist die philosophisch anspruchsvollere und vor allem angemessenere Haltung? Nun möchte ich nochmal sozusagen einen Schritt zurücktreten oder vielleicht näher ran, um in dieser Metapher zu bleiben, um nicht nur die methodische Bedeutung dieses neuen Atheismus anzuschauen, sondern auch inhaltlich zu schauen. Also was ist die genauere inhaltliche Kritik, die auf diesem einflussreichen, gegenwärtig sehr einflussreichen Fundament des Naturalismus gegenüber Religion und religiösen Überzeugungen vorgebracht wird. Und ich möchte als ein Beispiel, das werde ich illustrieren, verwenden, wir werden es versuchen, in einen Kontext einzuladen, als ein Beispiel das Buch von Daniel Dennett nehmen, sehr einflussreicher Philosoph und auch, kann man sagen, ein biologisch-evolutionsbiologisch ausgerichteter Psychologe, der gerade im Bereich der Philosophie des Geistes in den letzten Jahren sehr einflussreich geworden ist und gewissermaßen die philosophisch, verzeihen Sie das, anspruchsvollere Variante jener Art von neuem Atheismus vertritt, wie wir sie bei Dawkins kennengelernt haben. Ich beziehe mich also illustrierend auf ein Buch, von dem es 2006 erschienen ist. Ist also auch relativ neu, wie Sie sehen, 2008 auf Deutsch erschienen, Breaking the Spell. Wir haben eine wortwörtliche Übersetzung in der deutschen Fassung, ja, Breaking the Spell, Religion as a Natural Phenomenon, den Bann brechen, Religion als natürliches Phänomen. Also ich nehme das als einen Ausgangspunkt um nochmal gewissermaßen inhaltliche kritische Elemente vorzustellen, gegenwärtiger sozusagen philosophischer, atheistischer Ansätze, die sie mir sehr dominant erscheinen. Aber ich tue das auch, wenn Sie wollen, aus einem strategischen Grund, weil ich glaube, hier werden bei Dennett und denjenigen, die so denken und argumentieren wie er, hier werden Motive aus einer Form der philosophischen Auseinandersetzung mit dem religiösen Phänomenbereich aufgenommen, wie wir sie bei Hume kennengelernt haben. Also Sie erinnern sich, nach einer kurzen Vorgeschichte, sozusagen Vorform des philosophischen Atheismus in Antike und Mittelalter, war ja David Hume für mich sozusagen die erste große zentrale Figur, in der Grundformen philosophischer Religionskritik vorgebildet sind. Und gerade die Erklärung von Religion als einem natürlichen Phänomen und der Versuch, eine natürliche Erklärung und damit auch Kritik religiöser Überzeugung und Inhalte zu liefern, geht auf Hume zurück und in einer gewissen Weise wird dies bei Dennett aufgegriffen und anderen naturalistischen Kritikern religiösen Bewusstseins und religiöser Überzeugung. Nun, lassen Sie mich dieses Buch kurz versuchen, in einen Kontext oder in den Kontext der gegenwärtigen philosophischen Debatte zu stellen, gerade in der sogenannten Philosophie des Geistes, also in philosophischen Theorien oder Auseinandersetzungen darüber, was Bewusstsein, was Denken, was eben Überzeugung sind. Gar keine Frage, dass das, was wir Naturalismus nennen, das hatte ich Ihnen ja schon in dieser Dawkins-Vorlesung kurz skizziert, was wir darunter verstehen können, also dass Naturalismus eine große Herausforderung erscheint in zentralen philosophischen Disziplinen und Themenbereichen. Nicht nur in der Philosophie des Geistes, in welcher der Streit um reduktionistische Theorien des Bewusstseins voll entbrannt ist, also drunter Streit, können geistige Prozesse auf Gehirnvorgänge reduziert werden. Auch in der Ethik heizt die naturalistische Kritik die Debatte an, also Frage, haben wir einen freien Willen oder sind wir restlos programmiert und determiniert? Auch in der Frage der Ontologie ist der Naturalismus eine wichtige Herausforderung, also sozusagen erschöpft sich der Menge der Gegenstände, die es gibt, ist das Seiende identisch mit dem sozusagen von der Physik erfassbaren, ist das Existierende identisch mit der Menge physikalischer Objekte oder gibt es sozusagen transempirische, nicht materielle Objekte, das wäre die ontologische Debatte, wie sie der Naturalismus auslöst, aber es gibt auch eine spezifisch immer mehr sozusagen verdichtende oder auch ja, feinkörniger, elaborierter werdende naturalistische Herausforderung im Bereich der Religionsphilosophie und darum geht es. Der Hintergrund der religionsphilosophischen Debatte und warum Personen wie Dennett, die Naturalisten in der Philosophie des Geistes sind, diese Position dann auch als eine dezidiert religionskritische Position verstehen, muss man sich vielleicht so klar machen, indem man sich nochmal kurz erinnert, worum geht es in diesem Streit, in diesem Naturalismusstreit innerhalb der Philosophie des Geistes. Nun, man hat diese Debatten in der Philosophie des Geistes, diese naturalistische Herausforderung, oft dargestellt als ein Trilemma, als würden sozusagen wir vor eine Alternative bestehen, drei Dinge behaupten zu müssen in irgendeiner Weise, die aber nicht alle gleich wahr sein können. In Klammern gesagt, für die Eingeweihten unter Ihnen, es ist jetzt mittlerweile, wie das dann immer so ist in der Philosophie, bestritten worden, ob es hier wirklich ein Trilemma gibt und ob das Problem überhaupt korrekt beschrieben worden ist. Aber da das sozusagen bislang noch das dominante Handbuchwissen ist, ja, wenn Sie sich mal so Einführung anschauen in die Philosophie des Geistes, wie kann man Einstieg gewinnen, wird oft dieses Trilemma beschrieben. Also mit einer kleinen Qualifikation. Das wäre die Herausforderung auch an Sie als selbstständig denkende Philosophen, ob das Trilemma so zutreffend ist, beginne ich doch damit, weil es einfach sozusagen die Standarddarstellung des Konfliktes ist. Nun, also, das ist eine Art Standardauffassung, dass man sagt, wenn wir von dem Verhältnis von Körper und Geist, von Materie und Bewusstsein, Leib und Seele, klassisch gesprochen, reden, dann scheinen wir vor einem Trilemma zu stehen. Denn wenn wir vom Verhältnis von Geist und Natur sprechen, scheinen wir doch geneigt zu sein, drei Aussagen zu treffen, alle zugleich, die aber nicht alle zugleich wahr sein können. Die erste Aussage betont, dass Körper und Geist real unterschieden sind. Diese These von der realen Verschiedenheit von Körper und Geist reflektiert unsere Erfahrung, unsere eigene Lebenserfahrung, von der qualitativen Verschiedenheit mentaler Phänomene und physikalischer Phänomene. Wir verfügen über Bewusstsein, wird dann oft betont, über Bewusstsein in einem qualitativen Sinn, Das heißt, über ein inneres, der Introspektion zugängliches Erleben. Und dieses innere Erleben, das phänomenale Bewusstsein, also dass uns dort etwas erscheint, in Empfindung und Bewusstsein gegeben ist, dieses phänomenale Bewusstsein ist von messbaren, beobachtbaren, öffentlichen und zugänglichen Ereignissen in Raum und Zeit unterschieden. Also wir alle haben das jetzt da draußen rumpeln gehört, da ist irgendjemand mit einem Wagen oder so vorbeigefahren. Aber sozusagen, wie das bei uns jedem Einzelnen erlebt wurde, wie sie das Geräusch erfahren haben, das ist jedermanns eigene Zugangsweise gewesen. Also der objektive Sachverhalt, irgendein Geräusch wird erzeugt, das kann man, könnte man auch jetzt mit der Kamera aufnehmen oder mit dem Mikrofon. Wir könnten uns draußen hinstellen, vielleicht kommt Kollege oder Kollegin wieder zurück mit dem Wagen in 5 Minuten, dann können wir beobachten, was genau dieses Geräusch verursacht hat. Aber das Hören dieses Geräusches, der Eindruck, das sich erinnern vielleicht, wenn ich das jetzt dann auf ein Beispiel traktiere, dass Sie das nochmal vor Ihr eigenes inneres Ohr gewissermaßen holen können, das ist etwas, wozu Sie und jeder von uns, wie man sagt, einen privilegierten Zugang hat. Also unsere Wahrnehmung, unsere Schmerzen, unsere Bewusstseinseindrücke sind unsere Eindrücke, zu denen wir einen privilegierten Zugang haben. Es gibt eine irreduzible Perspektive der ersten Person auf Bewusstseinsphänomene. Erste Annahme also, privilegierter Zugang zu den qualitativen, phänomenalen Innenleben, wenn Sie so wollen, von bewussten Erlebnissen. Danke für die Demonstration. Ja. Da haben Sie jetzt wieder das objektive Erlebnis, das diesen Eindruck kausal hervorruft. Es scheint nämlich ebenso zwingend anzunehmen, dass mentale Phänomene durch bestimmte Erscheinungen in der Natur kausal hervorgerufen werden. Mentale Zustände wie heftige Gefühle rufen körperliche Reaktionen vor. Also wir sind einerseits der Meinung, dass das, was in unserem Bewusstsein vorgeht, nicht nur sozusagen eingesperrt bleibt in dem Bereich unseres Bewusstseins, sondern kausale Wirkungen nach außen hat. Also irgendjemand schiebt da jetzt dieses Ding auf und ab und macht dieses Rollgeräusch, weil er oder sie das tun möchte. Und der Wunsch, dieses Ding zu bewegen, bewegt dann dieses Ding. So eine Vorstellung, die wir haben. Mentale Zustände, ein Wunsch, ein Wille, eine Absicht, ruft etwas hervor, körperliche Reaktionen. Wir unterstellen, dass mentale Zustände wie Absichten, Vorstellungen, Wünsche Handlungen verursachen. Handlungen werden ausgeführt, weil der handelnde Zwecke verfolgt. An dieser Auffassung hängt nicht zuletzt die für das moralische Selbstverständnis des Menschen zentrale Zuschreibung von Verantwortung und Willensfreiheit. Mit diesen beiden Thesen von der realen Verschiedenheit des Mentalen vom Physikalischen und der effektiven Freiheit des Willens scheint nun aber eine dritte These, wie oft gesagt wird, unvereinbar. Nämlich die Annahme von der kausalen Geschlossenheit der Welt. Wie kann etwas Nicht-Körperliches, wie ein Wunsch, ein Gedanke, eine Empfindung, in eine kausal geschlossene physikalische Welt intervenieren? Also wie kann ein Wunsch eine Körperbewegung verursachen, wenn doch in einer physikalisch geschlossenen Welt immer nur eine Körperbewegung, die nächste Körperbewegung verursachen kann? Nun, der Naturalismus erscheint deshalb vielen attraktiv, weil er sich als eine geschlossene, überzeugende Weise oder Strategie anbietet, dieses Dilemma aufzulösen. Er löst das Dilemma auf, indem er nahelegt, einige unserer alltäglichen Auffassungen über das Bewusstsein aufzugeben. Also wenn wir 3 Auffassungen haben, die sich aber widersprechen, nicht alle zugleich wahr sein können, kann man das auflösen, indem man mindestens eine dieser Auffassungen eben aufgibt. In seiner offensiv-reduktionistischen Variante plädiert der Naturalismus, also eine Variante, die man eliminativer Materialismus nennt. Es gibt nur Materie und alles andere ist zu eliminieren. Dieser Materialismus plädiert dafür, dass eben alle unsere alltäglichen Auffassungen darüber, was Bewusstsein ist, aufzugeben sollen. Der Materialismus vertritt die Überzeugung, dass keine der genannten Common-Sense-Auffassungen über Bewusstsein mit einer streng wissenschaftlichen Erklärung des Mentalen vereinbar sei. Der Glaube an die Existenz mentaler Entitäten, also an die Existenz von Wünschen und Überzeugung, ist als Resultat eines vorwissenschaftlichen Aberglaubens zu erklären. Das ist Folk Psychology. Unser mentales Vokabular ist eine Art psychologischer Volksfrömmigkeit, die in ihrer unaufgeklärten Rückständigkeit noch an die Existenz mentaler Entitäten glaubt. Der Glaube an die Existenz von Wünschen, Überzeugungen und Absichten erscheint so unwissenschaftlich wie der Glaube an die Existenz von Engeln und Dämonen. Diese Alltagspsychologie wird in the long run durch die Neurobiologie eliminiert zu werden. Also zu glauben, dass es sozusagen hinter der Welt der physikalischen Erscheinungen sowas wie Wünsche gibt, ist genauso irrational zu glauben, dass es Götter gibt, die es donnern lassen oder Dämonen, die Krankheiten hervorrufen. Es ist in unserer Alltagssprache noch so eingebaut, dass wir Redeweisen tradieren und damit auch Interpretationen unseres in der Weltseins, die sich längst als unwissenschaftlich erwiesen haben. Also so wie wir immer noch davon reden, das ist so ein Standardbeispiel, dass die Sonne aufgeht, obwohl wir wissen, dass natürlich astronomisch gesehen falsch ist, aber wir reden immer noch so, die Sonne geht auf, so reden wir dann immer so, er hat das gewollt oder er hat sich so und so verhalten, weil er Angst hatte oder er hatte den Wunsch zu tun, so als gäbe es sozusagen hinter einer beobachtbaren körperlichen Reaktion eine sozusagen hintersteckende geistige Entität. Das ist aber eine Redeweise, die sich sozusagen kulturell eingeschliffen hat und die hartnäckig ist, die aber mit einem wissenschaftlichen Weltbild auf Dauer nicht vereinbar ist. Nun, wenn wir jetzt aber Religion verstehen, vor diesem Hintergrund, auch als ein Bewusstseinsphänomen natürlich, Religion ist das, könnte man klassisch sagen, das Bewusstsein des Menschen von Gott, so als Hegel formuliert, dann sieht man, dass der Naturalismus eine religionsphilosophische Herausforderung ersten Ranges darstellt. Und zwar, wenn Sie so wollen, auf beiden Seiten der Relation. Also wenn das mal so eine Arbeitshypothese sein soll, oder eine Arbeit, eine Working Definition, was Religion sein soll, Bewusstsein des Menschen von Gott, dann stellt der Naturalismus beide Seiten dieser Relation in Frage, nämlich das menschliche Bewusstsein, was heißen soll, Menschen haben Bewusstsein von Gott, und es stellt natürlich auch in Frage, was es heißen soll, dass es einen Gott geben soll, ein Wesen, das auch personal sein soll, zumindest nach Standardvorstellung der theistischen Religion, das aber, das können Sie sich ja dann jetzt unschwer ausmalen, das aber immateriell sein soll. Also wenn es keinen Sinn macht, prinzipiell, kategorial zu trennen zwischen dem Reich des Mentalen und dem Physikalischen, also wenn es keinen Sinn macht zu sagen, es gibt Mentales unabhängig von Physikalischen, dann macht es erst recht keinen Sinn, davon zu reden, dass es ein rein mentales Wesen gibt, das nicht physikalisch verkörpert ist. Also ein Gott, der da denken, wollen, fühlen, handeln kann, ohne einen physikalischen Körper zu haben. Bleiben wir erstmal auf der vergleichsweise einfachen Herausforderung der Erklärung von Religion. Also nicht der Gottesfrage, sondern der Erklärung von Religion als einem menschlichen Phänomen. Also wenn wir sagen, Religion ist ein menschliches Bewusstseinsphänomen, dann besteht die naturalistische Herausforderung vor allen Dingen in einer epistemologischen und einer anthropologischen Hinsicht. Menschliches Bewusstsein ist nämlich der Ort oder das Medium, wenn Sie so wollen, in dem sich religiöse Überzeugungen bilden. Also das, was wir hier so als Inhalte traktiert haben, die Auffassung, dass es einen Gott gibt, Existenzbehauptung, Prädikate, die diesem Wesen zugesprochen werden, das sind ja wohl Überzeugungen, die irgendwo gebildet und artikuliert werden müssen. Wenn es aber im strengen Sinne keine Überzeugungen gibt, dann gibt es eben auch keine religiösen Überzeugungen. Nun besteht für die meisten Religionen ein anthropologisch bedeutsamer Zusammenhang zwischen dem menschlichen Selbstbewusstsein und dem Bewusstsein von Gott. Was in einer traditionell theistischen Religion unter Gott verstanden wird, hängt vom Selbstverständnis des Menschen ab. Und umgekehrt formt die Idee Gottes das theoretische Selbstverständnis wie das praktische Selbstverhältnis des Menschen als eines bewussten und handeln können Lebewesens. Also das Verhältnis von menschlichem Selbstbewusstsein und Bewusstsein von Gott sind verschränkt, und zwar in inhaltlicher wie in methodischer Hinsicht. Inhaltlich bedeutet das eben, dass das Bewusstsein von Gott, das Gottesgebild, geprägt ist durch das Selbstbewusstsein von Menschen, durch das Bild der eigenen Bewusstseinstätigkeit und Subjektivität. Also wenn Sie sich als Veranschaulichung mal die Tradition, meinetwegen Augustinus des Meister Eckhart anschauen, dann ist es dort so, dass das Bild Gottes, also das, was unter Gott verstanden wird, modelliert wird nach dem Bild des menschlichen Geistes und der menschlichen Seele. Wenn also das Bild des menschlichen Geistes, der menschlichen Seele im Lichte moderner Naturwissenschaften radikal verändert werden muss, folgt daraus dann auch einiges und vieles für dasjenige oder ja, für das, was man unter Gott verstehen möchte. Die These von der engen Verknüpfung von menschlichem Selbstbewusstsein und dem Bewusstsein von Gott oder Vorstellung von Gott hat aber auch eine methodische Bedeutung, zumindest in der angedeuteten theistischen Tradition, nämlich, dass das Innerste des Menschen als der Ort der Gottesbegegnung verstanden wird. Vater Augustinus, eine große Wende zum Subjekt. Das Bewusstsein unserer selbst als geistige und endliche Wesen bildet nach diesen sozusagen großen Theisten, das Bewusstsein unserer selbst als geistige und endliche Wesen bildet die erkenntnistheoretische Grundlage des Wissens von Gott. Also der Augustinus-Tradition folgen, das Meister Eckhart oder den Mystikern auch in anderen monotheistischen Traditionen, dann könnte man sagen, Selbstbewusstsein wird als der Raum personaler Freiheit gedacht, als die innerste Zitadelle des Menschen, in der es zu authentischer Gottesbegegnung kommt. Wenn diese Vorstellung sozusagen einer inneren Zitadelle, eines eigenen Bereiches, eigener innerer Erlebnishaftigkeit, wenn das Schein ist, dann ist auch sozusagen allein schon Gott, die Idee einer Gottesbegegnung fragwürdig geworden, weil das ganze Medium oder der ganze Raum, in dem das stattfinden soll, als illusionär entlarvt ist. Und last but not least ist es die mit dem Theismus, also wenn wir uns zumindest die drei großen monotheistischen Religionen anschauen, ist es die mit dem Theismus verbundene Erlösungshoffnung, welche, so scheint es, doch eine dualistische Auffassung von Leib und Seele nahelegt. Und wenn die Erlösung in den traditionellen Religionen an einer dualistischen Auffassung von Leib und Seele hängt, dann wird natürlich eine naturalistische Philosophie des Geistes, die diesen Dualismus kritisiert und unterläuft oder sogar zerstört, zu einer Herausforderung dieser Erlösungsvorstellung. Also Herausforderung im philosophischen Sinne. Die Religionen mögen dann noch an dieser Erlösungshoffnung natürlich festhalten, sie tradieren, sie illustrieren, aber sie kann dann nicht mehr in einem philosophisch anspruchsvollen Sinne expliziert und gerechtfertigt werden. Also denn eine dualistische Auffassung von Leib und Seele erschien traditionell, so scheint es doch, für die monotheistischen Religionen als die passende, gewissermaßen als die natürliche Ontologie des Bewusstseins und der Person. Jetzt einerlei hat man die religiöse Erlösungshoffnung eher im Sinne der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele und dann würde es vielleicht auch sagen, pagane Erlösungskulte mit einschließen. Also einerlei hat man eine solche Erlösungshoffnung nun im Sinne der Unsterblichkeit der Seele versteht oder im Sinne einer Idee von leiblicher Auferstehung oder Auferweckung. In beiden Fällen scheint auch diese zentrale Erlösungsvorstellung nur dann vernünftig explizierbar und rechtfertigbar, wenn ein Leib-Seele-Dualismus für möglich gehalten wird oder mindestens eine grundlegende kategoriale Unterscheidung zwischen Natur und Geist verteidigt werden kann. Also, würde man sagen, allein schon aus soteriologischen Gründen, also aus Gründen der Erlösungslehre, müssten theistische Religionen ein Interesse daran haben, den Naturalismus in der Philosophie des Geistes zurückzuweisen. Das Motiv für diese Verteidigung besteht eben in der Auffassung, dass Religion, so glauben viele, einen ontologischen Dualismus voraussetzt. Ja, Charles Taliaferro, das ist ein bekannter analytischer Religionsphilosoph, der zu dem Thema schon 1994 ein schönes Buch vorgelegt hat, Consciousness and the Mind of God, der ist der Meinung, dass Religion, mindestens die christliche, einen ontologischen Dualismus voraussetzt. Leib und Seele, Gott und Welt müssen als unterschiedene, für sich seiende Substanzen gedacht werden können. Sonst, wie gesagt, kollabiert die traditionelle theistische Erlösungsvorstellung. Zumindest ist das eine Vorstellung, die philosophisch satisfaktionsfähig ist. Okay, diesmal sozusagen zur dramatischen, das ist ein Tremolo, zur dramatischen Hintergrundmusik, vor der nun solche naturalistische Ansätze wie Daniel Dennett's Buch Breaking the Spell zu platzieren sind. Dabei handelt es eben um Untersuchungen, um Monographien, um Argumentationen, die diese naturalistische Tendenz in der Philosophie des Geistes, wie sie gewissermaßen allgemein vorliegt, jetzt dezidiert in religionskritischer Weise verstehen. Nun, in diesem Buch nimmt Dennett etwas auf, was an vielen Orten schon immer wieder expliziert hat, zum Beispiel in seinem Buch von 1995, Darwins gefährliche Idee, seine dezidiert evolutionsbiologische Perspektive, wonach der Mensch ein natürliches Wesen ist, das im Prozess der Evolution aus der Tierwelt hervorgegangen ist. Also der Naturalismus von Dennett ist ähnlich wie bei Dawkins, vor allem, wenn Sie wollen, ein biologistischer Naturalismus, nicht so stark ein physikalistischer. Also das, was es gibt, gerade wenn wir uns selbst verstehen wollen, als Lebewesen, denen wir eben Geistigkeit zuschreiben, oder die wir uns in einer gewissen Weise als geistige Wesen erleben, dann müssen wir sozusagen den Prozess verstehen, der diese Art von Lebewesen hat entstehen lassen, die wir eben sind. Und das ist das, was wir Evolution nennen. Wir sind natürliche Wesen, die sozusagen auf natürliche Weise aus einem natürlichen Prozess hervorgegangen sind. Wir sind durch Evolution aus der Tierwelt entstanden und mit dieser auch verbunden. Dies ist eben nach Dennett Darwins gefährliche Idee, die uns gewissermaßen notwendigerweise zwingt, einen naturalistischen Blick auf den Menschen zu werfen. Ein Ertrag, Dennett ist, wenn Sie wollen, einer von diesen heiteren Naturalisten. Er sagt, schaut mal, da ist nichts Gefährliches daran. Es geht nicht darum, sich bange machen zu lassen und jetzt Angst zu haben, jetzt gehen wertvolle Kulturgüter den Bach runter. Alles, was wir bislang über uns selbst zu wissen glaubten oder was uns lieb und teuer ist, wird jetzt sozusagen destruiert. Nein, wir können auch einen heiteren, klareren Blick auf uns selbst werfen, gestützt durch wissenschaftliche Erkenntnisse. Und wir werden uns in dem, was wir sind, auch transparenter. Das ist eine Form von Aufklärung, Befreiung. Und bringt eben sozusagen eine gewisse Leichtigkeit ins Leben. Denn dieser Blick, dieser evolutionsbiologische Blick und die evolutionsbiologische Erklärung geistiger und kultureller Phänomene bedeutet nämlich, dass in Bezug auf das, was wir das Wesen des Menschen nennen, letztlich nichts Rätselhaftes mehr bleibt. Jedenfalls nichts grundsätzlich Rätselhaftes. Es mag bestimmte Bereiche geben, wo wir noch nicht alles richtig durchschauen, wo wir noch keine vollständige Erklärung haben, aber es gibt nichts prinzipiell Dunkles an der menschlichen Existenz. Es gibt nichts grundsätzlich Rätselhaftes. Es gibt nichts, was nicht Naturwissenschaften im Prinzip erklären könnten. Und diese generelle Position hat eben auch die Folge, dass Evolutionstheorie oder evolutionsbiologisch formierte Ansätze in der Erklärung des menschlichen Verhaltens und Denkens eine zentrale Rolle spielen sollten und damit sozusagen auch unsere Gedanken erklären können. Klar ist Dennett allerdings auch, und da nimmt er schon etwas auf, was Dawkins auch in die Diskussion eingeführt hat, dass sich kulturelle Evolution, also die Weiterentwicklung von, nennen wir es jetzt mal, religiösen Lehren, aber auch von Kunstform, von Staatsform und so weiter, dass kulturelle Evolution nicht schlicht und primitiv einfach nur durch Genselektion erklären lässt. Also der Begriff der Evolution, der Selektion muss weitergefasst werden. Es muss kulturelle Analoga geben zu dem, was wir im Bereich sozusagen der biologischen Evolution haben. Also auch hier muss es, so wie in der genetischen Information, so etwas geben wie Speicherung der kulturellen Information, bestimmte Interpretationen, die sich bewährt haben, in Lehren, Institutionen, die dann auch mehr oder weniger gut angepasst sind und sich deshalb über lange Zeit reproduzieren können oder die dann sozusagen sterben. Reiche Kulturformen, die untergehen, Kunstformen, die wir als altmodisch und museal verstehen. Und das ist das, was Dennett im Anschluss und ausdrücklicher Aufnahme von Dawkins Meme nennt. Das sind berühmte Meme, also so etwas wie kollektive kulturelle Informationsspeicherung. Und man kann sagen, der zentrale Gedanke ist eigentlich der Information. Also das, was kulturelle Institutionen, Bildungsphänomene, könnte man sagen, und genetische Information zusammenhält, ist eben der Begriff der Information. Und was Informationen gewissermaßen, ja, um mit dem Wort mal zu spielen, formieren hält, also was Informationen zu einem Faktor macht, der uns wirklich auch formiert, unser Handeln beeinflusst, ist die Tatsache, ob diese Informationen letztlich dauerhaft, ja, lebensfördernd sind. Nun, wie kann dieser naturalistische, evolutionsbiologisch, kulturalistische, durch den Meme-Begriff erweiterte Blick Bewusstseinsphänomene erklären und damit dann auch in letzter Instanz religiöse Bewusstseinsphänomene? Denken wir nochmal an ein klassisches Problem, das ich kurz angesprochen habe, das Problem des phänomenalen Bewusstseins oder in der philosophischen Fachsprache auch sagt, der Qualia, also dass ich ein Gespür dafür habe, wie sich etwas anfühlt, wie eine bestimmte Farbe auf mich wirkt. Wie lässt sich denn dieser Erlebnisgehalt von mentalen Zuständen naturalistisch erklären? Ist das nicht etwas Irreduzibles? Also mal ganz schlicht gesagt, wenn man sich mit einer Nadel in die Hand sticht, das sind so Beispiele, die Denner auch selbst bringt, so führt das zu bestimmten Aktivitäten im Gehirn und auch zu einem bestimmten Verhalten. Die Tatsache aber, dass es wehtut und die Aktivitäten im Gehirn ablaufen, ohne dass dabei ein Schmerzempfinden entsteht, lassen Denner zu dem Schluss kommen, dass jedes Bewusstsein an einen neurologischen Prozess gekoppelt ist. Also es gibt keinen Bewusstseinszustand ohne neurologischen Prozess, der ihn ermöglicht. Nun, naturalistische Philosophen versuchen dann zu zeigen, warum Erleben aus bestimmten Gehirnprozessen, zum Beispiel funktionalen Zuständen oder Ähnlichem, entsteht. Also es wird dann der Versuch gemacht, dass man auch wirklich eine Korrelation nachweisen will. Also dieser Gehirnzustand korreliert immer mit einem bestimmten Qualia, sodass man sozusagen dann von außen sehen kann, wenn ich einen Gehirnscan mache, was passiert, wenn jemand Sprache benutzt, eine Rotwahrnehmung hat und so weiter. Das ist nicht Dennetts Strategie. Also Dennett versucht nicht aufgrund von Beobachtungen Gehirnzustände mit Bewusstseinszuständen zu korrelieren, sondern er benutzt ein sinnkritisches Argument, wie wir es aus der Sinnkritik auch des Wiener Kreises der letzten Woche kennengelernt haben. Er sagt, ja, diese ganze Rede von Qualia, dass es doch dieses innere Erleben gibt, das nicht reduzierbar ist auf physikalische Vorgänge, das ist ein Scheinproblem. Der ganze Qualia-Begriff ist inkohärent. Ein zentrales Argument ruht auf dem Verifikationismus. Sie erinnern sich vielleicht nochmal an die Gärtnerparabel. Ja, ich verstehe eine Aussage nur, wenn ich die Bedingungen kenne, unter denen dieser Satz, diese Behauptung auch verifiziert werden kann. Zum Verifikationismus gehört eben die Auffassung, dass Behauptungen sinnlos sind, wenn sie grundsätzlich unbeantwortbar sind. Das heißt, wenn sie keinen allgemein zugänglichen Wahrheitsbedingungen unterworfen sind. Behauptungen über Qualia, eben gerade weil sie Behauptungen über Privates, Unkommunikatives sind, sind deshalb prinzipiell unbeantwortbar. Wenn der Verifikationismus wahr ist, und es gibt keine Möglichkeit nach Dennett, dieses Prinzip wissenschaftstheoretisch zu untergraben, weil jede Kritik am Verifikationismus selbst wieder vom Verifikationismus Gebrauch macht, nämlich Bedingungen nennt, unter denen dieses Prinzip wahr oder falsch ist. Wenn also dieses Prinzip wahr ist, dann erweist sich die Rede von Qualia als inkorrekt. Also gegen dieses hartnäckige alltägliche Bewusstsein, es gibt doch die Qualia, sozusagen die phänomenale Innenseite bewussten Erlebens, macht Dennett ein sinnkritisches Argument geltend. Man kann sich auf diese Qualia sozusagen in keiner Weise begründend, rechtfertigend berufen. Ein weiteres mit sozusagen der Eigenart bewussten Erlebens, menschlichen Bewusstseins verbundene Eigenschaft, ist das, was man Intentionalität nennt. Denn der Erlebnisgehalt ist nicht das einzige Phänomen, dass das Bewusstsein rätselhaft erscheinen lässt. Also denken Sie mal an den Ausgangspunkt von Dennett, dass er sagt, ja, wir plagen uns hartnäckig mit bestimmten Rätseln rum und auch dieses eingangs geschilderte Trilemma des menschlichen Geistes speist sich nur daraus, dass wir verschiedene Dinge nicht verstehen. Wir können dieses Rätsel lösen, denn rätselhaft erscheint uns auch die Intentionalität. Das soll heißen, wir sind nicht nur Erlebende, sondern auch wollende Wesen, denkende und wollende Wesen. Das wird eben standardmäßig unter dem Begriff der Intentionalität verhandelt, soll heißen, Gedanken sind auf etwas gerichtet. Ein Gedankenzustand handelt von etwas, was er nicht selber ist. An einen roten Stuhl zu denken, ist etwas anderes als ein roter Stuhl zu sein. Gedankliche Zustände sind auf andere Zustände gerichtet. Gedanken sind Gedanken über etwas, denken an. In dieser Weise sind physikalische Zustände nicht in dieser Weise intentional. Also wenn es regnet, regnet es. Und der Regen denkt dabei nicht an irgendwas anderes. Ja. Aber das Denken an einen Regen ist zweierlei. Es schon hat diese Polarität, den Zustand in der Welt, an den ich jetzt denke. Also Gedanken sind intentional, sind auf etwas gerichtet, was sie nicht selber sind. Aber wie kann es sein, dass Menschen solche intentionalen Zustände haben? Es scheint nicht ersichtlich zu sein, wie sozusagen reine Gehirnzustände wahr oder falsch sein können. Das ist das Problem, wenn wir schreiben, es hängt an der Intentionalität unserer Gedanken, dass das, was wir sagen, wahrheitsfähig ist. Dennett macht darauf aufmerksam, dass wir alle Systeme, so auch unser Gehirnsystem, in verschiedener Weise beschreiben können. Zunächst gibt es eine physikalische Einstellung. Man kann ein System in seinen physischen Eigenschaften beschreiben und so sein Verhalten vorhersagen. Das Verhalten eines Systems in physikalischer Einstellung vorherzusagen, ist jedoch oft aus Komplexitätsgründen nicht möglich. An dieser Stelle kann man nun zu einer funktionalen Erklärung greifen. Also ich muss nicht das ganze Gehirn in allen seinen komplexen möglichen Aktivitäten verstehen und analysieren, um Bewusstsein gewissermaßen zu verstehen. Es genügt eine funktionale Einstellung. Beispiel, das oft genannt wird, auch von Dennett, ist: Wie verstehen wir eine Uhr? Nun, um eine Uhr zu verstehen und das Verhalten zu prognostizieren, muss man nur den Bauplan kennen. Die konkrete physische Realisierung kann vernachlässigt werden. Manchmal sind Systeme jedoch zu komplex, um ihnen in funktionaler Einstellung beizukommen. Und dies gilt etwa von Menschen oder von Tieren. Hier greift die intentionale Einstellung. Das Verhalten eines Systems wird erklärt, indem man Gedanken zuspricht. Das ist sozusagen die berühmte Intentional Stance von Dennett. Wir schreiben bestimmten Systemen, die wir beobachten, weil sie so komplex sind. Wir können sie weder physikalisch, also genau in jedem Detail erklären, noch eine funktionale Einstellung hilft uns weiter. Sozusagen, es hilft uns, bestimmte Systeme zu erklären, in denen wir ihnen Absichten, Gedanken zuschreiben. Also, Beispiel, ich setze mich mit meinem Schachcomputer auseinander, spiele gegen meinen Schachcomputer und sage, aha, jetzt denkt er, dass ich den Turm opfern will. Ich denke der Computer nicht. Aber das ist eine ganz natürliche Einstellung. Jeder, der schon mal seinen Computer verflucht hat, ja, ihn beschimpft hat, hat genau das eingenommen, was Dennett die Intentional Stance nennt. Das komplexe Verhalten eines Systems, das ich durchschauen kann, dadurch beherrschbar zu machen, kommunikabel zu machen, indem ich diesem System Gedanken zuschreiben, Absichten. Ja. Wie bei Tieren. Katze rennt den Baum hoch, Hund steht unten im Wald, Katze springt auf den nächsten Baum, der Hund steht immer noch am ersten Baum und wählt den A. Der Hund glaubt, dass die Katze noch auf den Wir schreiben also dem Hund Gedanken zu. Ja. Alles, was in der Welt passiert, ist eine von Baum zu Baum springende Katze und dann den falschen Baum anbellen der Hund. Ja. Wir schreiben dem Hund eine Überzeugung zu. Okay, also die Antwort auf das Intentionalitätsproblem lautet bei Dennett ganz schlicht: Ein Wesen hat dann intentionale Zustände, wenn sein Verhalten mit einer intentionalen Einstellung vorausgesagt werden kann. Also wir sind sozusagen berechtigt, Wesen, System, Gedanken zuzuschreiben, wenn diese Zuschreibung uns ja, in den Stand versetzt, erfolgreich das Verhalten dieser Systeme vorherzusagen und mit diesen Systemen zu kommunizieren. Ja. Menschen sind in diesem Sinn intentionale Systeme. Also, wir haben halt gelernt, es macht Sinn, Menschen auszuschimpfen und zu kritisieren. Irgendwie können wir damit das Verhalten steuern. Es macht keinen Sinn, Computer auszuschimpfen. Da müssen wir zu einer physikalischen oder funktionalen Einstellung gelangen. Bei anderen Systemen hat sich die intentionale Einstellung bewährt, wenn Sie wollen, evolutionsbiologisch. Es ist ein Erfolg, bestimmte Systeme so zu behandeln, als hätten sie Gedanken. Daraus folgt aber nicht, dass es diese Gedanken in einer wirklich sozusagen erheblichen Weise gibt. Nun, daraus folgt nun etwas im erheblichen Sinn für Religion. Was ist Religion für Dennett? Was ist das Phänomen, auf das er diese sozusagen naturalistischen Grundannahmen über das Bewusstsein, das ich ganz roh skizziert habe, anzuwenden versucht? I propose to define religions, also es gibt einen Vorschlag, wie Religionen zu verstehen, as social systems, sind erstmal soziale Systeme. Whose participants although believe, also die Teilnehmer dieses Systems haben bestimmte Überzeugungen, deshalb ist dieser Überzeugungsbegriff dann zentral. Und zwar, was für eine Art von Überzeugung? In a supernatural agent or agents whose approval is to be sought. Also, Religion ist gekennzeichnet durch den Glauben an übernatürliche Akteure. Wir sehen schon hier sozusagen einen Ansatz der Übertragung dieser intentionalen Erklärung. Also ich habe ein System vor Augen, dem ich Zustände, intentionale Zustände, Absichten, Wünsche, Gedanken und so weiter zuschreibe. Religion ist dadurch gekennzeichnet, dass es sozusagen ein übernatürliches System, hier ist nicht mein Schachcomputer oder die Katze, sondern jetzt habe ich hier ein Wesen, das ich Gott nenne, dem ich auch Absichten, Wünsche, Handlungsziele zuschreibe. Jetzt ist die Frage eben, ist das berechtigt? Also so wie ich berechtigt bin im Fall vielleicht von Schachcomputer, aber auf jeden Fall im Fall von Personen eben Überzeugungen zuzuschreiben, gibt es solche supernaturalen Agenten, Akteure, denen ich dann auch bestimmte mentale Eigenschaften zuschreiben darf. Das heißt, das zentrale Moment der Religionsdefinition von Stennett ist der Begriff Gottes. Dies unterscheidet diese Definition von anderen philosophischen und wissenschaftlichen Religionsbegriffen. Also es gibt eine ganze Reihe von anderen philosophischen oder religionswissenschaftlichen Begriffen, die Religiosität zum Beispiel nicht über den Glauben an Gott, den Glauben an supranaturalistische Wesen erklären, zumindest nicht Wesen, sondern zentral. Dennett weiß das auch, er zieht sich zum Beispiel abgrenzend und kritisierend auf die Religionsdefinition des Pragmatismus, ja, der sozusagen eine bestimmte Form religiöser Erfahrung zentral macht, also eine bestimmte Erfahrungsdimension Definitionsmerkmal von Religion macht. Und Dennett sagt dann zum Beispiel ausdrücklich, my definition is profoundly at odds with that of William James. Also William James hat sich gerade auf die individuelle religiöse Erfahrung gestützt. Er wollte Religion gerade unabhängig von institutionellen Ausprägungen betrachten, also Religiosität als eine allgemein menschliche Erfahrungsdimension. Und nach Dennett gibt es aber heute Gründe, wie er sich ausdrückt, James' psychologisches Mikroskop gegen ein biologisches Mikroskop und ein soziologisches Weitwinkelteleskop einzutauschen. Damit werde die Bedeutung von individueller Religiosität genauso wenig geleugnet, wie die Bedeutung der sozialen Dimension von Religion durch James. Also James hat wiederum auch die soziale und institutionelle Dimension von Religion nicht geleugnet, aber die psychologische, individuelle betont. Dennett will den Fokus aber verschieben. Die individuellen Gläubigen, die James im Blick hatte, die nennt Dennett Spiritual People. Sie sind aber von den typischen Vertretern von Religion zu unterscheiden, die an einen persönlichen Gott oder göttliches Wesen glauben. Also im Unterschied zu bestimmten Strömungen in der Religionsphilosophie, in der Religionswissenschaft, aber auch in der Theologie, hält Dennett stärker daran fest, Spiritualität, Religiosität und solche Begriffe klarer zu unterscheiden von dem, was Religion ist. Ja, also nicht jeder, der irgendwie spirituell ist, der sozusagen außergewöhnliche, außeralltägliche Erlebnisse hat, der im Konzert, Kino, Fußballstadion, Erregungszustände erlebt, ist deshalb auch schon Anhänger einer Religion. Ja, das mag man religiös, aber Dennett ist da durchaus genauer, durchaus auch spirituell nennen, Yoga-Erfahrung, was auch immer. Aber zur Religion gehört ein entscheidendes Merkmal: Glaube an die Existenz übernatürlicher Agenten. The core phenomenon of religion invokes gods, who are effective agents in real time. Ja, man kann sagen, jeder rein funktionale Religionsbegriff, der eben das Wesen von Religion über bestimmte Erfahrungen oder Wirkungen definiert, wie Religiosität, Spiritualität, Erlösung, Ausgeglichensein, Erfahrung von Einssein, alles gut und schön, das wird schwammig. Das Entscheidende an Religion, auch an einem wissenschaftlich handhabbaren Religionsbegriff, dann ist der Glaube an Götter, und Götter sind übernatürliche Agenten, supernatural agents. Ja, und wenn Sie sich jetzt auch anschauen in den letzten Jahren, gerade in diesem Jahr meine ich, also 2013, aktuell, hat Ansgar Beckermann, einer der führenden deutschen Philosophen, die sich sozusagen für den Naturalismus stark machen, auch in der Philosophie des Geistes, bei der Kräuter, ein kleines, ein sehr gut lesbares Buch über Glauben, und damit ist wirklich der religiöse Glaube gemeint, vorgelegt, in dem er genau auch an dieser Definition festhält. Das ist für eine naturalistische Religionsdefinition sehr wichtig, gerade weil sie ja eben wissenschaftlich arbeiten will, eine klare Definition zu haben. Und das ist eben die Grundauffassung gerade dieser naturalistischen Religionskritiker. In der Religion geht es um den Glauben an übernatürliche Akteure. Das unterscheidet Religion von anderen kulturellen Phänomenen. Und es geht genau darum, nun diesen Bann, wie er das nennt, the spell, also den Glauben daran, dass es übernatürliche Agenten gibt, die eine Rolle spielen, who are effective agents in real time and who play a central role in the way participants think about what they ought to do. Also übernatürliche Agenten, die uns sagen, was wir zu tun haben, was wir über uns zu denken haben, was wir für den sozusagen Platz, unseren Platz in der Welt und im Leben halten und wie wir uns verhalten sollen, diese Vorstellung, dieser Bann, dieser Zauber ist zu brechen. Ganz interessant, das will ich nicht verschweigen, dass Dennett sich durchaus auch, wie soll man sagen, metatheoretische Gedanken macht über die Sinnhaftigkeit, Akzeptabilität und möglichen Widerstände eines solchen Programms. Denn einen Bann zu brechen oder zu entzaubern, wird ja durchaus auch als eine Störung empfunden. Und man kann sich ja fragen, ist das berechtigt, einen Zauber, der bislang wirksam war? Das hat ja auch was Gemeines, kann ja auch was Sadistisches haben. Ein Zauber, der Menschen verzaubert hat, Stichwort auch, hat sich ja vielleicht doch evolutionär auch bewährt, warum soll dieser Zauber gebrochen werden? Das ist nach Dennett durchaus rechtfertigungspflichtig. Oder diesem Einwand muss man entgehen. Er bringt selbst dieses Beispiel, ist denn dieser hartnäckige Religionskritiker, der jetzt Menschen ihren Glauben an Supernatural Agents austreiben will, ist das nicht wie einer, dessen Handy mitten im Konzert klingelt? In der Klammer der Vorlesung. Ja? Also da sitzen also alle und genießen den Zauber und dann kommt einer rein und nervt. Ja? Du musst erstmal fragen, was gibt dem eigentlich das Recht? Ist doch, alle haben ihren Genuss, haben dieses Gefühl der Erhabenheit, des sozusagen Wegtauchens aus den Mühen und aus der grauen Last des Alltags, sind also ganz verzaubert durch die Oper, die sie sehen, oder das wunderbare Konzert, und dann nervt einer. Ja? Oder auch bei Inszenierungen, wo man eigentlich genießen will, und dann kommt dann da einer und kommt dann mit irgendwelchen modernistischen Schnickschnack einfällen und macht dann das alles kaputt. Ja, was soll das? Ja? Also müssen sich die Störer nicht rechtfertigen. Nun, er sagt, denn es gilt zu unterscheiden eben zwischen dem guten und dem bösen Zauber. Es gibt der gute Zauber, das wäre also die ästhetische Inszenierung, aber es gibt auch den bösen Zauber, der verhext. Und zum bösen Zauber gehören politische Fanatismen und religious cults. Eine Berufung auf die Teilnehmerperspektive genügt nicht. Also sagen, ich genieße das jetzt gerade und das ist unverschämt, dass du mich jetzt hier stört, denn es muss eine klare Vorstellung von den Gründen geben, welche die Beteiligten für ihre Einsichten und Einstellungen besitzen. Die Frage, ob es gute Gründe für religiöse Überzeugungen gibt, ist von großer Wichtigkeit. Denn für viele Menschen bedeutet Religion eben mehr als alles andere. Deshalb ist es höchste Zeit, Religion als ein globales Phänomen zum Gegenstand intensivster interdisziplinärer Forschung zu machen. Also sagt er dezidiert. Also Religion, also das ist ein Immunisierungsargument zu sagen, jetzt stört doch die Leute nicht, die da Religion definieren, mach dir deine Wissenschaft, untersuch, kannst alle Arten von psychischen Phänomenen untersuchen, wir machen eine kognitions- und evolutionsbiologisch gestützte Psychologie, Pädagogik, was auch immer, aber lass doch die religiösen Leute in Ruhe. Nein, Religion ist für viele Menschen wichtiger als alles andere, ein wichtiges Phänomen. Sie behaupten auch den Primat der Religion gegenüber anderen Einstellungen, gegenüber Menschen, die nicht religiös sind. Also haben wir als Forscher alles Recht, dieses Religion genannte Phänomen mit aller Intensität zu untersuchen. Dennett ist auch durchaus im Klaren darüber, dass es hier eine Art von kultureller Asymmetrie geben mag. während Atheisten nämlich im Allgemeinen eine intensive und objektive Untersuchung ihrer Perspektiven und Praktiken und Gründe begrüßen würden, wird ein solches Verhalten von vielen religiösen Menschen als respektlos abgelehnt. Aber, so leider, das müssen sich religiöse Menschen schon gefallen lassen, denn religiöse Menschen glauben ja, dass Religion die besten Antworten für alle Menschen bereithält. Also wenn religiöse Menschen, sind ja eben nicht nur wie die Leute sagen, die im Konzert sitzen, ich genieße jetzt das Konzert und andere sind jetzt im Kino oder bleiben zu Hause, ist mir auch recht. Nein, der religiöse Mensch, so Dennett, ist ja der Meinung, dass das, was er da tut, die Antworten, die er für sich gelten lässt, die besten Antworten für alle Menschen sind. Also muss er sich auch eine Untersuchung dieser Antworten unter wissenschaftlichen Bedingungen, also unter allgemeinen Bedingungen, gefallen lassen. Also wenn religiöse Menschen glauben, dass Religion die besten Antworten für alle Menschen bereithält, dann können sie vernünftigerweise von ihren skeptischen Mitbürgern nicht erwarten, dass diese darauf verzichten, solche religiösen Überzeugungen auch genauer zu überprüfen. Außerdem müssten doch die religiösen Menschen selbst schon allein aus Gründen ihrer Selbstachtung ein Interesse daran haben, zu wissen, ob es denn für ihre Überzeugung Gründe gibt oder nicht. Das heißt, der eigentliche Bann, der eigentliche Spell, der gebrochen werden muss, nach Dennett, ist die Tabuisierung einer wissenschaftlichen Perspektive. Die Tabuisierung einer Perspektive, in der Religion als ein natürliches Phänomen neben anderen betrachtet wird. Das ist sozusagen Dennetts Mission, wenn Sie wollen, als Wissenschaftler. Bisher wurde Religion zu oft als ein Phänomen besonderer Würde, besonderer Dignität angesehen, dass man nur ganz vorsichtig mit Samthandschuhen anfasst, aber nicht mit jenen Methoden, die uns sonst doch zur Verfügung stehen und die wir sonst anwenden, wenn wir andere Arten von Überzeugungen und Einstellungen wissenschaftlich überprüfen. Dennett sieht einen tieferen Grund für dieses Tabu, das ihn auch skeptisch macht. Es geht nicht einfach nur um Wissenschaftlichkeit, sondern um die Sorge, dass der unersetzliche Zauber der Religion, der das Leben reicher macht, verloren geht. Also es ist schon klar, dass die Widerstandsreaktion gegen eine solche wissenschaftliche, also eine scientistische Perspektive auf das Phänomen Religion mit dem zu tun hat, was der Religion als Wirkung zugeschrieben wird. Ein Teil der Kraft, der sozusagen ein Zauber, der das Leben reicher macht. Es gibt ein Verhältnis zwischen dem ersten und dem zweiten Zauber. Der erste Zauber wäre Tabuisierung wissenschaftlicher Untersuchung und der Zauber der Religion, also Religion bezaubert. Diese beiden Zauberauffassungen, diese beiden Spells stehen in einem internen Verhältnis. Ein Teil der Kraft des zweiten Zaubers aber, also dass Religion so bezaubert, so bereichernd erlebt wird, könnte aus dem ersten Zauber stammen. Also Religion wird nur deshalb bereichernd erlebt, weil ihre Infragestellung tabuisiert wird. Also verweist auf das Märchen vom Kaiser in seinen neuen Kleider. Also solange keiner wagt, daran zu zweifeln, dass der Kaiser neue Kleider hat, solange lassen sich alle angeblich von den neuen Kleidern verzaubern. Der eigentliche Zug, der jetzt gemacht und gerechtfertigt werden muss in einer solchen wissenschaftlichen Untersuchung von Religion, in einer naturalistischen Perspektive, ist eigentlich ja, wie in so einer Verlegenheitssituation die Frage, wer wackelt zuerst, das Mikado-Spiel. Also wer macht den ersten Schritt, wer wagt den ersten kritischen Schritt in einer solchen Verlegenheit und damit auch Blockade produzierenden Situation. Da diese Situation Verlegenheit produziert, da wir sozusagen mit einer Verschränkung von Tabus zu tun haben, gab es bislang ein stillschweigendes Abkommen unter Wissenschaftlern, so Dennett, ein stillschweigendes Abkommen, Religion als Gegenstand empirischer Untersuchung auszublenden. Dieser Konsens muss aufgekündigt werden. Die Untersuchung, die Dennett verfolgt, ist aber, in diesem Buch zumindest, eine philosophische, jetzt keine biologische, anthropologische oder historische Untersuchung. Philosophen sind besser darin, wie Dennett dann so schön sagt, Philosophen sind besser darin, Fragen zu stellen, als sie zu beantworten. Also Dennett vertritt hier ein fast schon heroisches Ideal von Philosophie, könnte man sagen, von Ethos des Fragens. Dies ist für ihn der Kontext von sozusagen geheiligten Werten zu sprechen. Also auch für Dennett gibt es Werte, Also sagen, er will sich diesen Vorwurf nicht gefallen lassen, sagen, dass er die Werte von anderen tabuisiert, aber seine eigenen verschweigt. Nein, ich lege die Karten auf den Tisch. Wir haben alle wertgeleitete Perspektiven. Worauf es ankommt, ist nur, dass kein Wert so sakrosankt ist, dass er prinzipiell der Infragestellung, und das heißt Fragestellung mit eben auch naturalistischen Mitteln, entzogen ist. Ja? Demokratie, Gerechtigkeit, Leben, Liebe und Wahrheit. Das sind die zentralen Werte. Das heißt, die rückhaltlose Untersuchung von Religion als einem natürlichen Phänomen wird von dem Wunsch getrieben, dass die Lösung der Probleme der Welt so gerecht, so liebevoll, so wahrheitsbezogen wie möglich vorgesehen. Also es gibt durchaus sozusagen metatheoretische Werte, die auch Dennets Untersuchung beinhalten. Also es ist, versteckt sich auch nicht hinter einem, wenn Sie wollen, scientistischen Objektivismus. Also sagt, ich will die Dinge ja nur neutral beschreiben, sondern es ist vollkommen klar und legt das auch offen, dass der Einsatz der Mittel, die er durchaus für die avanciertesten, besten wissenschaftlichen Mittel seiner Zeit erhält, dass der Einsatz dieser Mittel der Verfolgung von Zwecken gilt, von Zielen, von Werten, die sich dann aber genau nach denselben Methoden sozusagen der Untersuchung stellen lassen. Also der Wahrheitsbegriff, das haben wir vorhin ja beispielhaft an dieser Rechtfertigung des Verifikationismus gesehen, der Wahrheitsbegriff oder das, was dann Leben oder Liebe heißt, muss dann genauso in naturalistischer, evolutionsbiologischer Perspektive, wenn Sie wollen, untersucht, hinterfragt werden können, wie eben der Gottesbegriff. Oder war jetzt die Frage?
Ja, ich verstehe nicht, wenn er sagt, Religion sei bislang weitgehend der empirischen Untersuchung entzogen, weil man hat ja keine Kenntnis von Religionswissenschaften, von religionssoziologischen Untersuchungen. Oder ist das für ihn nicht wissenschaftlich? Oder lässt er vielleicht nur quantitative Wissenschaft gelten?
Nein, also es ist nicht nur statistisch, aber was ihm fehlt, ist sozusagen diese Perspektive, dass bestimmte kulturelle Phänomene in ihrem Wirken erklärt und gerechtfertigt werden können durch den evolutionären Erfolg, den sie haben. Und natürlich leugnet er nicht sozusagen, dass es Religionswissenschaften gibt, dass es eine ganze Menge komparatives Material gibt, die Religionen miteinander vergleichen, dass es auch religionspsychologisch, denken wir an seine Kritik an James, ja, dass es auch ein reiches religionspsychologisches Material gibt, das, was weiß ich, die Funktion von religiösen Überzeugungen für den seelischen Haushalt von Individuen oder so, ja. Aber ihm geht es ja durchaus um eine philosophische, also einen Schritt zurück, was der Naturalismus will, sind philosophische Probleme. Also wie verhalten sich Leib und Seele, Geist und Natur, philosophische Probleme, von denen wir eigentlich sagen würden, das sind begriffliche Probleme. Solche klassischen philosophischen Probleme in einer naturalisierenden Perspektive zu lösen. Das ist ein begriffliches Problem. Da würde ich sagen, oder begriffliche Frage, das ist noch nicht hinreichend gemacht worden. Aber deshalb ist es für mich auch der Schlusspunkt dieser Vorlesung, das ist durchaus oder gehört in den Bereich des philosophischen Atheisten. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ja, wir machen jetzt hier empirische Religionspsychologie oder wir machen Religionssoziologie. Klar, das gibt es alles und alles honorige Unternehmen, aber das ist nicht die Pointe dieses Buches. Diese Pointe ist eine philosophische, also Naturalismus und auch sozusagen eine quasi empirische Einstellung sollen begriffliche Probleme entscheiden helfen. Also warum hält sie, also was begründet eine bestimmte Annahme der Glaube an die Existenz von Supernatural Agents und was rechtfertigt sie? Also vielleicht kann man sich das nochmal klar machen, dass Dennett, wenn er jetzt von Religion als natürlichem Phänomen spricht, die ist ganz bewusst, das gibt es auch in Zitate, die das belegen, ganz bewusst in dieses Unternehmen, in die Perspektive von David Hume stellt, die wir kennengelernt hatten. Ja. Denn Humes Natural History of Religion handelt ja vom Ursprung der Religion in der menschlichen Natur und seine Dialoge über die natürliche Religion handeln von der Grundlage der Religion in der menschlichen Vernunft. Und genau in diesem, wenn Sie wollen, anti-supranaturalistischen Sinn will Dennett Religion als natürliches Phänomen behandeln. Man kann sich ja nämlich fragen, was heißt eigentlich, also gibt ja einfach so viele Naturalismus-Definitionen mittlerweile, dass man den Kopf schüttelt. Was ist eigentlich Naturalismus? Und was heißt es, Religion oder überhaupt ein Phänomen als natürliches Phänomen zu betrachten? Eins hatten wir schon mal ausgeschlossen. Also natürlich kann nicht heißen, dass sagen, rein biologisch. Deshalb war es ja wichtig, den Begriff der Gene durch den Begriff der Meme zu ersetzen. Dass also Religion sozusagen, wie sagt Dennett einmal, also Ideen wandern nicht in die Gedanken oder Ideen wandern nicht in das Bewusstsein von Menschen ein wie Würmer in den Körper. Ja, also Ideen werden produziert, die werden geschaffen, die werden kreiert. Also es ist ein kultureller Begriff. Also in diesem sozusagen primitiv-naturalistischen Sinn, also im rein physikalistischen Sinn, ist das nicht gemeint, wenn hier von Religion als natürlichem Phänomen gesprochen wird. Man könnte natürlich auch verstehen im Sinne von Gegensatz zu künstlich, also es ist nicht artifiziell, sondern es ist ungezwungen, selbstverständlich, im Gegensatz eben von aufgesetzt, gespreizt. Aber ein klarer Sinn hat die Rede von Natur hier, und es scheint auch, wenn Sie wollen, sich die verschiedenen Naturalismusdefinitionen und naturalistischen Strömungen der Gegenwartsphilosophie angucken, so etwas zu sein wie der kleinste gemeinsame Nenner. Natur ist der Gegenbegriff zu Übernatur. Was immer unter Natur und Naturalismus verstanden werden soll oder verstanden werden kann, der gemeinsame Nenner ist Abgrenzung vom Supranaturalismus. Also von der Annahme, es gäbe nicht natürliche oder übernatürliche Wesen. Also deshalb ist auch diese Religionsdefinition, Religion wird definiert durch den Glauben an Supernatural Agents für Dennett so wichtig. Also, wir wollen Religion als ein menschliches Phänomen studieren, das gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass es an nicht natürliche Entitäten glaubt. Nun, was bringt nun aber ein solcher, wenn Sie wollen, evolutionsbiologisch motivierter Ansatz? Nun, er lässt uns die Frage, welchen Sinn solche Überzeugungen haben, genauso wie die Überzeugung, dass Demokratie und Wahrheit und Liebe ein Wert ist, lässt den Sinn solcher Überzeugungen beurteilbar, bewertbar machen durch den Blick auf Kosten und Nutzen für das Phänomen. Religion ist, wenn man evolutionsbiologisch hinschaut, nach der kostenintensiv, ist mit großem Aufwand verbunden. Eine kostenintensive Strategie lohnt sich nur dann, wenn sie mit einem evolutionären Gewinn verbunden ist. Steht in der Fitness, in der Fähigkeit, sich erfolgreicher reproduzieren und anpassen zu können als Mitbewerber. Deshalb müssen wir verstehen, wie Religion funktioniert, welche Eigenschaften sie besitzt, die möglicherweise ihre erfolgreiche Reproduktion bisher erklären. Entscheidend für die Perspektive ist, dass über den Erfolg einer Reproduktion eben Auslese, Wettbewerb entscheidet. Dabei ist klar, um das nochmal zu betonen, das Material, das da kopiert, reproduziert wird, ist eben nicht nur genetisches, sondern auch kulturelles Material. Schließt sich hier ganz bewusst an die Theorie der Meme von Dawkins an. Der Prozess der kulturellen Weitergabe und Reproduktion imitiert bisweilen den genetischen, ist aber nicht identisch. Was im Fall von Memen kopiert wird, ist eben nicht Genmaterial, sondern sind Verhaltensweisen und Routinen. Was in beiden Fällen, habe ich vorhin schon versucht anzudeuten, im Fall von Genen und Memen gleichermaßen kopiert und variiert wird, ist Information. Entscheidet also nun die erfolgreiche Anpassung an die Umgebung darüber, welche der freischwebenden Gründe und Informationsquellen übernommen und erfolgreich weitergegeben werden. So, Religion evolvierte, entwickelte sich eben genauso wie andere Phänomene der Sprache und Kultur. Und im Prinzip greift Dennett dann zur Erklärung des Erfolges von Religion, im bisherigen Erfolg, auf etwas zurück, was wir in der Tat auch bei Hume finden. Also unter religionskritischer Hinsicht, philosophisch betrachtet, haben sie hier unter Rückgriff auf zeitgenössische naturalistische Perspektiven, die vor allem evolutionsbiologisch fundiert sind, eine Wiederaufnahme eines ganz zentralen Arguments bei Hume, nämlich dass Handlungskausalität auf Ereigniskausalität übertragen wird. Die Wurzel des Glaubens an Götter liegt in der Zuschreibung von Agency, also Handlungskausalität, gegenüber allen komplexen, bewegten Objekten. Religion reduziert gewissermaßen das Überangebot an Akteuren und Ursachen. Das haben wir bei Jung kurz gesehen. Die Natur erscheint zunächst mal als ein komplexes, undurchschaubares, also ein undurchschaubarer Phänomenzusammenhang, der aber beherrscht werden muss. Wir müssen uns reproduzieren, wir müssen uns ernähren, wir müssen jagen, wir müssen uns vor der Bedrohung schützen. Die Art von Kausalität, die wir aber unmittelbar kennen, ist Handlungskausalität. Wir erleben uns als Wesen, die etwas in der Welt bewirken können. Wir erleben andere als auf uns einwirkend. Das heißt, Handlungskausalität ist eigentlich die primäre Art von Kausalität, die wir erfahren. Und wir übertragen nun auf den von einem wissenschaftlichen Geist undurchschauten Bereich der Natur diese Art von Handlungskausalität. Also Animismus ist ein bestes Beispiel. Also, weil wir nicht verstehen, was in der Natur passiert, stellen wir uns Naturphänomene als beseelt vor. Wir übertragen letztlich Handlungskausalität auf Ereigniskausalität. Damit ist sozusagen der Glaube an Götter sozusagen eine Verschiebung undurchschauter Kausalität. Wenn es uns nun gelingt, umgekehrt Handlungskausalität in Begriffen von Ereigniskausalität zu reproduzieren. Also wenn wir wissen, was es wirklich gibt, könnte man sagen, ist mit in Termini, in Begrifflichkeiten von Ereigniskausalität, von physikalischer Kausalität zu erklären. Und die Handlungskausalität ist nur unsere Zutat. Wir schreiben Ereignisse in der Welt, denken Sie, bestimmten Systemen, die wir beobachten, solche Eigenschaften wie Absichten und Wünsche zu. Also wenn wir die Reihenfolge der Erklärung umdrehen, wenn wir sehen, dass Handlungskausalität eine abgeleitete Form von Kausalität ist, die nur uns in unserem Selbsterleben als primär erscheint, dann entziehen wir auch dem Glauben an eine sozusagen an eine selbstständige Existenz von uns unabhängigen supranaturalistischen Akteuren den Boden. Okay, das mal nur soweit zu. Dennoch als Schilderung eines Phänomens, das will ich natürlich wieder zurück, das in dem Kontext der gegenwärtigen religionsphilosophischen Debatte einordnen und mich mit Ihnen fragen, wie man jetzt darauf reagieren kann, auf diese sozusagen reduktionistischen Strategien. Aber bevor wir das tun, haben wir ein bisschen Zeit, Ihnen jetzt, möchte ich Ihnen kurz die Gelegenheit geben, durch Fragen und Einwände zu formulieren zu dieser Skizze von Dennoch. Wie gesagt, den habe ich Ihnen skizziert als ein Repräsentant einer, glaube ich, im Gegenwartsdiskurs sehr einflussreichen Haltung, nämlich naturalistische Theorien, vor allem naturalistische Philosophien des Geistes, zu einem Programm zu entwickeln, das sozusagen die alte philosophische Religionskritik nun zu einem wissenschaftlich überprüfbaren Programm macht.
Ja.
Was ist ein evolutionärer Erfolg in Religion? Das frage ich mich. Wo liegt da ein Erfolg?
Nein, der Erfolg
wäre. Wer steht der für mich?
Nein, man könnte sagen, wenn Religion einen Beitrag leistet zur erfolgreichen sozusagen Stabilisierung von Ordnung, zur erfolgreichen Bewältigung von Angst, dann ist es sozusagen erfolgreich. Aber wir merken jetzt zum Beispiel in einer bestimmten, auch von Wissenschaft geprägten Kultur, dass die Kosten des Aufrechterhaltens der religiösen Option, so zu sprechen, immer mehr steigen. Und der Nutzen nachlässt.
Aber es gibt doch Menschen, die können ohne Religion leben. Also ohne diesen Nutzen leben.
Ja, genau. Ja, eben. Umso mehr. Also ist das offensichtlich, gibt es kein prinzipielles Argument für die Unverzichtbarkeit von Oligarchie. Also deshalb ist es ja eine kritische Perspektive. Es mag sein, dass in bestimmten Kontexten sich Religion bewährt hat, aber wir sehen jetzt immer mehr sozusagen auch den Konflikt mit einer immer einflussreicher werdenden wissenschaftlichen Perspektive, die uns auch sozusagen auf erfolgreichere Weise verstehen lässt, wer wir sind und wie die Welt aussieht, in der wir leben. Und dann werden angesichts sozusagen auch des Erfolgs der wissenschaftlichen Perspektive werden die Folgekosten, könnte man sagen, des Aufrechterhaltens der religiösen Perspektive neben der wissenschaftlichen Perspektive immer höher, sowohl für die Kultur als auch für die Individuen. Ja.
Ist das nicht ein bisschen kaufmännisch gedacht?
Was ist so schlimm am kaufmännischen?
Ja, sicher. Okay.
Wer von uns möchte schon gerne arm sein und in den Lumpen laufen? Es ist ja gut, wenn sich die Dinge rechnen. Ja. Also es ist ja sozusagen bei so einer, denken Sie mal an dieses Handy-Beispiel, ja, also dass natürlich Kulturkritik, also klassisches Beispiel ist natürlich immer auch die Psychoanalyse, ja, dass man sagt, also der Kritiker, der dekouvrieren will, der will immer das hohe, edle, vornehme auch was Schmutziges, Gemeines reduzieren. Und dann bleiben wir dann geht die ganze Kultur flöten und wir sind nur noch Tiere. Ja. Man kann das ja umkehren und sagen, also es geht gerade darum, die Energien, das ist eher ein pragmatistisches Argument, aber die Energien, aus denen sich gerade auch die hohen Kulturleistungen speisen, ja, also die fließen zu lassen. Ja. Also es hilft ja nichts, wenn wir voller Bewunderung, aber passiv und gelähmt die hohe Kunst vergangener Jahrhunderte bewundern. Es geht ja darum, sozusagen hier und jetzt, sagen wir mal, ästhetische Erfahrungen zu schaffen und zu ermöglichen, die uns hier und jetzt bereichern. Ja, wenn dieser Spruch dann immer heißt, Tradition ist die Weitergabe des Feuers, nicht die Anbetung der Asche. Ja. Also es geht ja dann darum, sozusagen besser zu verstehen, was uns wirklich antreibt. Also, sagen, ja klar, dieser der freche, der entlarvende Blick auf eingeschliffene kulturelle Gewohnheiten erscheint immer sozusagen parvenühaft, auch ein bisschen schmuddelig und da wird sozusagen alles auf das Animalische reduziert, aber das ist eine Form von Kritik, die genau uns besser verstehen und sozusagen uns auch, ja, wir sollen die aufhören, uns Illusionen zu machen. Und immer diejenigen, die Illusionen zerstören wollen, haben dann immer den Eindruck, ja, die wollen uns jetzt sozusagen das eben nehmen, was das Leben schön macht und uns in den Schmutz stoßen. Und da kann man immer mit Marx sagen, es geht darum, die illusionären Blumen an der Kette zu zerbrechen, nicht damit wir die schmucklose Kette tragen, sondern damit wir die Kette erkennen und die Kette zerbrechen. Ja. Das ist der Sinn der Kritik der Religion. Ja.
Ich finde aber, das entlarvt ihm viel mehr als die Religion. Wenn wir jetzt doch dahinter diesen kaufmännischen Ansatz entdecken, gar nichts gegen kaufmännische Ansätze, soweit sie Nutzen bringen, aber das entlarvt ihn viel mehr als die Religion, das, was wir gerade hier aufgeben. Und was ich mir jetzt persönlich noch gesagt hatte, vielleicht ein bisschen auch das Ganze nochmal auf einer anderen Ebene zu ziehen, ist der nicht verheiratet oder lebenspartnerschaftlich liiert, wenn ja, hat er seine Partnerin, seinen Partner schon mal versucht, auf seine Weise zu erklären, auf seine naturalistische Weise, was er ihm bedeutet, und wenn ja, ist er dann nicht verlassen worden. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Naja, also,
du bedeutest mir diesen Hormoncocktail oder was auch immer, diesen beglückenden.
Ja, nee, nochmal, es ist keine biologistische Reduktion, es ist ja nicht nur sozusagen die Hormone, die alles erklären. Aber ein schönes Zitat: Everything we value, from sugar and sex and money to music and love and religion, we value for reasons. Ja, Gründe. Und man ist, wie heißt das bei Kant, entweder ein Narr oder ein Schelm, wenn man sich diesen Gründen nicht stellt. Also entweder ist man naiv, wenn man nicht einsieht, die Gründe nicht sieht, warum man etwas schätzt. Oder noch viel schlimmer, man ist sozusagen ein Zyniker. Man tut so, als würde man alles sozusagen mit seiner Selbstwillen schätzen und feiern und verehren. Dabei hat man sehr handfeste Gründe dafür. Und das lässt sich auch beschreiben. Also an diesem Vorwurf, den Sie machen, ist ja eben auch gerade auf den William James, ja, der hier kritisiert wird, genauso gemacht. Und William James hat in seiner Wahrheitstheorie, in seiner Erkenntnistheorie und dann eben auch in der Religionstheorie ganz ungeschminkt vom Cash Value of Gods gesprochen. Ja, das muss sich auszahlen. Was wir tun und was wir dauerhaft tun und was wir, das sind ökonomische Worte, was wir schätzen, Wert, das ist Value, gibt es einen ökonomischen Begriff als Wert, also was wir schätzen, schätzen wir aus bestimmten Gründen. Und es gehört zu einem sozusagen über sich selbst auch philosophisch aufgeklärten Wesen, dass wir sozusagen eben ungeschminkt die Gründe auch kennen, warum wir etwas schätzen.
Damit ist der letzte Teil meiner Polemik noch nicht beantwortet. Ich habe ja dann als letztes gefragt, ob seine Frau oder weiß ich, wie er orientiert ist oder sein Partner ihn dann nicht verlassen hat, wenn er es ihm auf diese Weise erklärt.
Ja, dann sind wir wieder beim Handyklingeln. Also, Valentinstag, Nadja, überlegen Sie sich gut, warum Sie was wem schicken, ja, können wir sagen. Also, es ist natürlich eine Entzauberung, wenn Sie jetzt sagen können, ich kann 3 bis 5 Gründe nennen, warum dieser Mensch so verdammt gut zu mir passt. Hat das nicht was Ökonomistisches? Ich könnte mal sagen, es hat was sehr Reifes und sehr Aufgeklärtes. Ja. Ich weiß verdammt gut, was wir haben mit A, B, C, D, E, F. Und sagen, ja, das ist so, willkommen in der Welt der Erwachsenen, ja, das muss ich am Ende irgendwie auch rechnen, damit es dauerhaftes Investment ist, ja, das ist natürlich nicht mehr so zauberhaft, ja, und ich meine, das können Sie ja selbst wiederum auch philosophisch, wissenschaftlich beschreiben, auch dahinter stecken ja wieder Modelle, also ob Sie das Modell der ökonomisch inspirierten Vernunft eher haben, ob das nicht ein sehr stabiles Modell ist, ob Sie das viktorianische Modell von Ehe als Companionship oder ob Sie eben, was weiß ich, französisches Modell der Amour-Fou haben. Also könnte man jetzt hier mit Dennett das Spiel metatheoretisch weiter spielen. Deine Vorstellung, also Ihre Vorstellung, was jetzt eine Liebesbeziehung wertvoll macht, ist selbst wieder ein Ausdruck davon, was für Sie ein Wert ist, was ein menschliches Leben wertvoll macht. Ja, und wer entscheidet denn das? Also warum soll, was weiß ich, Treue, Verlässlichkeit, Stabilität mehr oder weniger wert sein als, was weiß ich, Verrücktheit und darum erfolgen Sie im Schweden.
Evolutionärer Rückschritt.
Bitte?
Evolutionärer Rückschritt. Hinter bereits erreicht ist. Da würde ich Ihnen mit seinen Evolutionsargumenten packen.
Was ist jetzt der Rückschritt?
Also wenn wir jetzt
bei dem Beispiel, also ich habe das jetzt Niklas Luhmann, wunderbar, ja, also Liebe als Passion, systemtheoretische Untersuchung und die Erfindung von Liebessemantik, ja, dann spitzt es dann gerade zu auf diese zwei Modelle. Das viktorianische Modell der Companionship-Ehe und das andere ist dann die Amour-Passion, französisch sozusagen. Ja. Können Sie ein bisschen ins Kino heute sehen, wenn Sie die Berlinale gucken, welches Liebesmodell. Also was wäre jetzt aus Ihrer Perspektive das Evolution näher gesehen, rückschrittliche Modell?
Ich würde jetzt vielleicht also noch weiterentwickeln, weil eine Liebesbeziehung sehen als von zwei sich als Person anerkennenden.
Ja, das tun. Aber das tun die doch in beiden Fällen. Ja? Also können Sie beides ja als Semantisierung sehen. Der eine sagt, also du bist unter ökonomischen Gesichtspunkten so gesprochen, der Partner, der am besten zu mir passt. Das ist doch ein Respekt. Ja? Es gibt keinen unter den so und so viele Milliarden möglich Partner, der nach, wenn ich alle sauberen Gründe vorlege, so gut zu mir passt. Also das ist ein Respekt. Also ich meine, wenn ich in ein Bewerbungsgespräch gehe und jemand sagt, wir nehmen Sie, weil unter allen Bewerbern Sie der Beste sind, also mehr Respekt kann ich doch gar nicht haben. Ja? Oder genauso im romantischen Modell. Also es gibt keinen, bei dem ich so durchknalle wie deine Gegenwart. Ja. Auch ein Modell. Ja? Also nochmal, also wenn, ja, was Evolutionstheorie ja hier sein soll, ist, etwas bewährt sich, weil es eine Art erfolgreiche Anpassung in die Umstände gibt. Ja. Und es gibt sozusagen keine metatheoretische Ebene, um jetzt nur bei diesem Beispiel zu bleiben, die sozusagen a priori sagen könnten, für diesen Menschen, für diese Kultur muss dieses Modell scheitern und das andere bewährt sich. Das hängt von den Umständen ab. Und Sie sagen, dass die Evolutions... Also so verstehe ich ihn. Also Nüchternheit für die Gründe heißt ja jetzt nicht sozusagen, dass wir einen a priori feststehenden Bauplan haben, das sich immer exekutieren, sondern wir können da sozusagen nur auch ja, rekonstruktiv, das gehört ja auch zur Evolutionstheorie, dass wir immer nur rekonstruktiv sehen können, was sich erfolgreich angepasst hat. Aber wir haben noch mehr Fragen.
Ja, ich habe noch eine Frage. Ich
Mich würde interessieren, wie verhält er sich der Menschen gegenüber, die ein anderes Gottesbild haben als er? Also er legt ja, finde ich, ein ganz bestimmtes Gottesbild der ganzen Argumentation zugrunde, nämlich eines agierenden, intervenierenden Gottes. Und es gibt ja nun auch Glaubensgemeinschaften, die das nicht haben, nämlich Buddhisten zum Beispiel oder auch andere. Und packt er die alles hin, das sind die Spirituellen, das ist Wischiwaschi, und mit denen befasst er sich nicht, weil das würde ja auch den Religionsbegriff wiederum sehr einengen.
Aber das ist immer so dieses Unschärfe. Argument. Ich hatte selbst das Vergnügen gekommen, mit Ansgar Beckermann zu diskutieren. Da ist immer dieses Argument, wo man dann sagt, also gucken wir doch mal eine pragmatistische Religionstheorie zum Beispiel, die dann sagt, also wir gehen zunächst mal aus von Religiosität als etwas anthropologisch, als eine allgemeine Erfahrungsdimension des Menschen und begreifen dann Gottesbilder als etwas, was auf der zweiten Stufe ansetzt. Das sind Ausdrucksgestalten, meinetwegen, eben Semantisierung, so wie es unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was jetzt eine Liebesbeziehungen sein können, da gibt es jetzt unterschiedliche Vorstellungen, auch kulturell geprägt, unterschiedliche Vorstellungen, was eine Gottesbeziehung sein könnte. Aber das Fundamentale ist vielleicht so etwas wie Religiosität, religiöse Erfahrungen. Da bekommen Sie immer das, die Antwort, ja, aber das wird dann schwammig, das wird dann unscharf. Ja. Also es gibt, da könnte man sagen, manchmal hat man dann auch den Verdacht, dass es vielleicht auch bei bestimmten Religionskritikern eine gewisse Tendenz gibt zu ridikulisierenden Religionsdefinitionen. Das heißt, religiöse Menschen sind solche, die an gasförmige Wirbeltiere glauben. Das ist ein Wesen, das irgendwie wie eine Person ist, aber irgendwie doch nur. Also je stärker ich das als konstitutives Moment von Religion stark mache, desto stärker verstehe ich Religion natürlich als ein Phänomen, das von anderen Kulturphänomenen unabhängig oder getrennt ist. Definiere und auffasse und gleichzeitig in der Tat den Religionsbegriff verenge auf theistische Religion und auch noch auf theistische Religion, die dann sehr starkes personalistisches Verständnis haben. Aber wie gesagt, das Argument, das man dann immer hört, ist durchaus auch ein ernstzunehmendes Argument, dass wenn ich mich nicht für so einen Kernbestand klar definierter Aussagen und Überzeugungen entscheide, um das, was Religion ist, zu definieren, wird der Religionsbegriff eben schwammig. Ja. Also, das ist in der, also zum Beispiel der Buddhismus-Einwand ist ja ein Standard-Einwand in der Religionswissenschaft gegen solche substantialistischen Religionsdefinitionen. Also Religion ist zum Beispiel Bekenntnis an einen Gott. Da kommen viele, ja, aber es gibt doch Phänomene, die würden wir Religion nennen. Und Buddhismus ist dann eben entstanden, wo nach unseren, sagen wir mal, westlichen Begriffen gar nicht klar ist, ist das eine Form von Religion, ist es eine Form von Philosophie, ist es eine Form von sozusagen selbstheilender Praxis, was ist das eigentlich, ja, passt da gar nicht ins Raster. Also wir brauchen eigentlich eher eine funktionale Religionsdefinition, wir schauen uns an, was das, was wir Religion nennen, bewirkt bei Menschen, ja, und dann haben sie dann immer die, sozusagen den Schalke 04 Einwand, ja, dann ist dann auch Fußball eine Religion. Ja, ich verstehe Leute wie Dennett und Beckermann eher auf der Seite, die sagen, wir tragen das Risiko sozusagen eines substantialistischen Religionsbegriffs, das Risiko eines eher engen Religionsbegriffs, der dann aber für uns als Wissenschaftler den Vorteil hat, dass er klar beschnitten ist.
Sie haben jetzt selber im anderen Zusammenhang, als ich jetzt meine den Begriff Stufen schon verwendet, er hat ja, wenn ich das richtig verstehe, so eine bestufte Erklärung auch für funktionale und intentionale Ansätze dann, also wenn praktisch die Zahl der Akteure zu komplex wird, dann wird eine funktionale Erklärung und wenn es dann wiederum zu komplex wird, eine intentionale. Aber da sehe ich dann noch wiederum bei Ihnen ein Interesse dann im nächsten Schritt diese Stufen wieder zurückzudrehen, doch alles dann wieder von einer, ja, noch realistischen oder wie man es nennen will, Erklärungsweise anzusetzen. Warum? Diese
Zurückdrehung,
warum nicht die funktionalen oder intentionalen Erklärungsansätze als was eigenes ansehen und damit dann auch anerkennen,
dass
sowas
wie Intention. Also, ich sehe den, nochmal, ich will Ihnen ja gar nicht ausreden, dass Sie mit dieser Position Schwierigkeiten haben, versuchen, Gründe dagegen zu mobilisieren, aber ich glaube, das ist nicht so einfach, so eine Art Selbstwiderspruch oder Zurückfallen hinter ein eigenes Niveau zu konstatieren. Denn auch die Zuschreibung irgendwie von Absichten, von intentionalen Zuständen eben ist etwas, was in der Welt passiert. Und wie gesagt, allein schon der Meme-Begriff macht ja klar, dass es eben das, was es gibt, nicht nur Atome sind, könnte man sagen. Ja. Aber was es eben nicht, also deshalb, ja, ist ja, man kann sagen, man braucht natürlich immer den Gegner, um sich selbst zu definieren und besser zu verstehen. Also deshalb ist vielleicht ein weiteres Motiv, warum naturalistischen Religionskritikern eine supranaturalistische Religionsdefinition so wichtig ist. Weil man dann besser verstehen kann, was man selbst unter Naturalismus meint. Denn der Naturalismus hier soll ja eben gerade nicht so eng gefasst werden, dass man damit nur Physikalismus nämlich eng Sinn hat. Eben so etwas wie Wünsche, Überzeugung, kulturelle Praktiken, Lehren, Institutionen, Konzerte, Handys, die gebraucht werden. Also sagen, das Set kultureller Praktiken soll ja in dieser Weise auch Natur sein. Eine Welt. Natur ist der Inbegriff der Dinge und Sachverhalte, die einer wissenschaftlichen Beschreibung zugänglich sind. Und um diesen Bereich jetzt wiederum davor zu schützen, dass es schwammig wird, dass man sagt, man könnte jetzt dieser Definition vor, ja, bei euch wird ja die Abgrenzung zwischen Natur und Kultur dann vollkommen unklar. Ja? Und um diese Schwammigkeit sozusagen abzuwehren, braucht man einen klar geschnittenen Gegner, damit man weiß, also hier hört das, was wir jetzt Natur nennen wollen, aber klarerweise auf. Und das nochmal ist die Annahme, es gäbe Akteure jenseits dieser den Erfahrungswissenschaften zugänglichen Welt. Okay, jetzt muss ich hier den Materialkoffer einfach zulassen, in dem ich also noch präsentieren wollte, wie natürlich eine zeitgenössische Religionsphilosophie darauf antwortet. Natürlich gibt es dann Strategien, die sagen, wir müssen diesen Materialismus quasi zurückweisen, also wie Franz von Kutschera gesagt hat, Theismus ist inkompatibel mit Materialismus, also wenn man dem Gottesglauben philosophisch Ausdruck, Explikation, Rechtfertigung geben muss, dann muss der Materialismus zurückgewiesen werden. Was ich dann auch vielleicht noch gerne präsentiert hätte, sind eher interessante, könnte man sagen, abgefahrenere Positionen in der Religionsphilosophie nach Theologie der Gegenwart, die zum Beispiel den Materialismus in einem gewissen Bereich akzeptieren und sagen, also wenn es um den Geist, um das menschliche Bewusstsein geht, um die Welt, dann sind wir natürlich Naturalisten. Aber wenn es um den lieben Gott geht, dann sind wir doch sowas wie Dualisten. Ja? Also es gibt zum Beispiel Autoren, Peter van Inwegen wäre hier zu nennen, der sagt, ja, in der Tat sind wir in der Philosophie des Geistes Materialisten. Und wenn das Hirn aufhört zu funktionieren und der Leib zerfällt, dann bleibt da nicht irgendwie eine Seelensubstanz übrig. Trotzdem glauben wir zum Beispiel daran, sind wir Theisten, glauben wir daran, dass es dass die Erlösungshoffnung, dass ein Leben nach dem Tod gibt, eine sinnvolle Hoffnung ist, die man auch philosophisch verteidigen kann, weil es gibt hier einen Gott, der in seiner souveränen Macht alle die zerfallenen Puzzle wieder zusammensetzen kann. Genau deshalb brauchen wir, sagen, es gerade ein Argument für den Theismus. Weil der Materialismus recht hat und der Mensch aus eigener Kraft, qua seiner Natürlichkeit, keine Möglichkeit hat, seinen Tod zu überleben, sind wir davon abhängig, kann diese Hoffnung nur gerechtfertigt werden durch die Annahme, dass es einen souveränen Gott gibt, der sozusagen in die Materie hineinwirkt. Das ist sozusagen das ultimative Wunder. Also diese Position gibt es auch. Wie immer haben sie die unterschiedlichen Verteidigungsstrategien. Sie bauen schon vorne die Front auf und sagen, nee, du kommst hier nicht rein. Also Materialismus wird prinzipiell abgewehrt oder sie geben den Vorhof auf und ziehen diesen Burgturm zurück. Und sagen, den halte ich. Also sie geben den Gedanken auf, wir schenken dem Materialismus sozusagen die Seele und die Welt und halten nur noch an der dritten metaphysischen Idee Gott fest. Und die interveniert dann auf mirakulöse Weise in einer sonst als physikalisch gedachte Welt. Okay, das nur als Andeutung, was es auf dem Markt gibt und wir wissen vielleicht auch als Appetithäppchen am Ende, dass die Diskussion um den philosophischen Atheismus, ja, glaube ich, nicht zu Ende ist, sondern keine rein historische Diskussion, sondern ganz im Gegenteil, eine sehr vitale Diskussion, an der sie auch prinzipiell unabhängig von der Frage, wie man sich jetzt Religion für sich selber oder für die Gesellschaft, in der man lebt, zurechtlegen soll, auch generell etwas für sozusagen philosophische Debatten unserer Zeit was lernen kann. Okay, jetzt haben wir noch eine Minute Zeit, die will ich jetzt aber nicht nur künstlich verbraten. Wir haben nicht das Thema erschöpft, aber uns. Und gut, eine Frage. Okay.
Dann biegen Sie im nächsten Semester.
Im nächsten Semester werde ich keine Vorlesung halten, weil ich im Zuge unserer Kooperation mit Darmstadt auch Seminare in Darmstadt anbiete. Also es wird nur in Anführungszeichen Seminare geben, Pro-Seminare und Hauptseminare zum Thema Religion und moderner Gesellschaft. Vorlesungen gibt es dann erst wieder im nächsten Winter. Da ist diese Standardvorlesung sozusagen die Frage nach Gott da. Also dann kriege ich sozusagen die Gegenperspektive. Und diesmal habe ich die Gotteskritik präsentiert in der philosophischen Tradition, im nächsten Winter dann die ganzen Argumente für die Existenz Gottes. Okay, soweit so gut. Ich wünsche Ihnen eine gute letzte Semesterwoche und dann eine gute Vorlesungsfreizeit.